Ja, dann herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts von der Berlinale. Heute in folgender Besetzung. Philipp Schwarz ist wieder mit dabei, Lukas Stern, Carsten Mund und seine Premiere feiert Michael Kienzel. Ich bin Till Katritzke und wir fangen jetzt einfach mal an, über die Filme zu reden, die wir so gesehen haben, heute im Wettbewerb, aber auch schon in den letzten Tagen. Und fangen ja mit dem, also für mich auf jeden Fall, Highlight des bisherigen Festivals an, nämlich Christian Petzolds Transit. Und Philipp hat sich bereit erklärt, ein bisschen in den Film einzuführen, bevor wir in die Diskussion starten.
Ja, also in Transit geht's, also die Prämisse ist, dass Franz Rogowski spielt einen jungen Mann in Paris, der vor, wie es heißt, den deutschen Besatzungsbehörden auf der Flucht ist und sich nach Marseille durchschlägt, um von dort mit einem Schiff über den Atlantik nach Mexiko zu flüchten. Die Grundstruktur des Films ist aber, dass das eben zwar durch die Situation, auch durch Begriffe wie eben deutsche Besatzungsbehörden und eine deutsche Armee, die quasi durch Frankreich auf Marseille sich zubewegt, ganz klare Anklänge an den Zweiten Weltkrieg und die Besetzung Frankreich ist, dass aber der Film in einem komplett heutigen Setting spielt. Also das sind einfach die Straßen von heute mit Flachbildschirmen und Fernsehern und Polizisten in heutiger Montur, die da den Film bevölkern. Und auch, es gibt eben keine expliziten, also es heißt eben immer nur deutsche Besatzungsbehörde, auch Deutsches Reich, aber eben keine Begriffe wie Nazi oder so weiter, die halt wirklich eine komplette Verankerung. Es ist eben eine ganz klare Anklang, aber keine eindeutige Verortung. Das ist so die Grundprämisse. In Marseille dann nimmt, um ein Visum zu erlangen, nimmt die Hauptfigur eine falsche Identität an und trifft mit allerlei anderen Flüchtlingen, die eben versuchen, das Land und den Kontinent zu verlassen, aufeinander. Und es entspinnt sich eine Art Reigen von Angst, Schuldgefühlen, Reue, verlassen, also die Leute verlassen einander und werden auch wieder verlassen, und das ist eine Art ständiger Kreislauf, der sich da so ein bisschen entwickelt. Das ist so die Grundprämisse. Wie Till schon sagte, also auch für mich so das Highlight des Festivals, ich glaube, also, der trennt uns hier in zwei so sehr verfeindete Lager. Die einen fanden ihn grandios, die anderen nur sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall in der grandiosen Ecke. Diese Vermischung der Zeitebenen fand ich ganz faszinierend, weil eben, was man vielleicht jetzt denken könnte, wenn man so hört, es driftet nie ins eindeutig Allegorische ab. Hier soll nicht einfach irgendwie vor der Blaupause des Zweiten Weltkriegs irgendwie eindeutige Aussagen oder 1:1 Übertragung ins Heute oder heutige Flüchtlingsproblematiken stattfinden, sondern das hält der Film einfach konsequent und interessant in der Schwebe, ohne auf irgendwelchen klaren Bezügen so zu beharren. Es gibt dann noch so Einzeleffekte, die ich ganz toll fand, aber vielleicht will es jemand anderer nochmal so den Generaleindruck des Films wiedergeben.
Also bei mir ist der tatsächlich sehr ähnlich. Also ich finde auch dieses historische Paradox, so dieses historisch eigentlich unmögliche Setting, in dem der spielt, das klingt halt erstmal, wenn man das so hört, irgendwie so eine verrückte Idee, die halt irgendwie so ein Regisseur jetzt mal hatte, um da irgendwie einen Kommentar auf Flüchtlingsdebatten heute, auf Geschichte zu machen, aber dass das dann irgendwie so gut funktioniert, und funktioniert klingt ja schon wieder fast so banal irgendwie, aber dass das sozusagen tatsächlich etwas schafft, also genau wie du sagst, ne, also nicht konkret auf in Debatten einzugreifen, aber tatsächlich so ein gemeinsames irgendwie Element da konstruiert, was irgendwie ja wirklich, also genau, das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Aber vielleicht gebe ich mal ab in die andere Fraktion oder die etwas skeptischere Fraktion vielleicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Michael.
Ich würde das gar nicht skeptisch bezeichnen. Es ist vielleicht so ein grundsätzliches Problem mit Petzold, das ich habe, oder Problem ist auch schon zu viel gesagt. Also es gibt immer sowas, was mich an den Filmen so ein bisschen zurückhält. Ich mochte den Film insgesamt schon sehr gern. Mir hat auch das gefallen, dass er sehr klug konstruiert ist und dieses Zwischenstadium des Flüchtlingsseins auf mehreren Ebenen verarbeitet. Also es ist eben das gibt, dass die verschiedenen Zeiten ineinander greifen, aber dass er das dann auch auf die Liebesgeschichte überträgt. Also es geht sehr oft darum, um die Frage, für wen ist es schwerer, eine Liebesbeziehung zu verarbeiten, für den, der verlassen wird oder für den, der verlässt. Und es ist in dem Film mehr oder weniger der verlässt. Und das ist natürlich auch eine Allegorie dann auf den Flüchtling, der die Heimat zurücklässt, vermisst sie dann, also eine Art von Heimweh hat. Und ich finde, damit arbeitet der Film sehr klug. Ich finde halt, dass bei Petzold oft, das ist alles sehr gut konstruiert, aber ich finde, die Konstruktion steht halt auch immer so ein bisschen im Vordergrund. Und er hat auch Szenen, die berühren, die emotional sind. Da gibt es zum Beispiel auch so zwei Einstellungen, die, glaube ich, wirklich auch in einer Einstellung gedreht sind, mit Franz Rogowski und Paula Bär. Und in denen funktioniert das auch, aber ich weiß nicht, ich hätte mir vielleicht manchmal ein bisschen mehr noch gewünscht. Also ich finde zum Beispiel, dass sein letzter Film, Phoenix, hat mich noch deutlich mehr überzeugt, weil er irgendwie sich so mehr aufs Melodrama und auch so auf diese Struktur des Melodrams und darauf auch Emotionen zu generieren, mehr einlässt. Aber insgesamt auch toller Film.
Dann gebe ich jetzt einfach mal hier so weiter in der Runde. Carsten, wie hast du den Film gesehen?
Mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich kann vielleicht zu der Struktur sagen, die ja schon auch offensichtlich ist, wie Michael das sagt. Das Schöne daran ist aber, dass der Film quasi mit dieser Struktur auch immer wieder die halt eigentlich auch die emotionale Ebene mit einfängt. Und ich habe mich nicht zurückgestoßen gefühlt, in dem Fall, wenn du das so gesehen hast. Ich behaupte das jetzt einfach mal, dass das dein Hauptproblem damit ist.
Und zurückgestoßen ist vielleicht auch zu viel gesagt. Es ist vielleicht mehr, dass er verhindert, dass man richtig reinkommt.
In der Struktur, ich finde das Schöne an dem Film ist einfach, dass er sich, wie ihr schon gesagt habt, nicht konkret verortet, aber dieses Gefühl, dass halt dieses Regime, dieses faschistische Regime, das ja durchaus auch benannt wird. Es gibt, glaube ich, einmal einen Pass, der tatsächlich, wo Deutsches Reich draufsteht. Insofern, also ist jetzt nicht hundertprozentig konkret, aber die Andeutung ist schon offensichtlich. Aber es geht halt eigentlich mehr darum, die ganze Zeit, dass es davor kein Entrinnen gibt. Es gibt halt vor diesem System, vor der Struktur im Prinzip kein Davonlaufen, auch wenn der ganze Film davon handelt, dass man, ich meine, er heißt Transit, dass halt alle versuchen wegzukommen und alle irgendwie, dieser Versuch halt irgendwie grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist. Und dieses Gefühl schwebt halt auf allen Ebenen in diesem Film mit.
Ja, Lukas, wie bist du in diesen Film reingekommen oder nicht oder rausgekommen?
Ich bin bisher nicht wieder rausgekommen, weil ich auch sagen muss, dass das, also ich glaube nicht, dass es nochmal besser wird auf diesem Festival. Das war schon wahnsinnig grandios. Ich meine, jetzt ist eigentlich alles dazu gesagt worden. Ich kann auch, glaube ich, ich weigere mich auch so ein bisschen, da jetzt direkt Sätze rauszuziehen aus diesem Film, weil ich irgendwie noch in dieser Erfahrung hänge. Und weil ich auch glaube, dass der Film im Grunde das auch verweigert, sozusagen in Sätze gegossen zu werden, weil er dann eben doch immer wieder in eine andere Ebene abfließt, sofort. Also immer, wenn man irgendwie denkt, man hätte da jetzt irgendwie eine Allegorie am Haken, sozusagen, ist sie auch gleich wieder weg. Was ich extrem toll finde, und das ist ja auch so ein Petzold-Dauerthema, ist, wenn das auch so zu so einer Geistergeschichte wird. Also die Art, wie er Paula Bär inszeniert, die dann durchs Bild rennt, sofort wieder verschwindet. Und damit irgendwie, obwohl sie eigentlich sehr selten zu sehen ist in diesem Film, oder zumindest den ganzen Anfang über, sehr selten diesen Film mit einer Präsenz belädt, die extrem ist.
Ja, Franz ist natürlich auch toll.
Ja, natürlich, ja. Franz Rogowski ist natürlich auch sehr toll.
Ja, wollte sagen, und Paula Bär spielt eben auch eine Flüchtende, die da eben in Marseille quasi den Pfad von der Figur, die, glaube ich, nie einen eigenen Namen, man kennt nur den Namen, den er halt sich annimmt, entwickelt, die von Franz Rogowski gespielt wird. Eine Sache, die ich eben noch erwähnen musste, weil ich es halt so als Effekt auch ganz toll fand, auch wie der Film das umgesetzt hat, ist, dass der Film auch damit arbeitet, dass man halt auf der einen Ebene so man beobachtet hat, wie man es im Film halt tut, was so passiert, dann kommt aber immer wieder so ein Off-Kommentar, der aber eben keine Beteiligte oder jedenfalls der zu sehenden Person ist, sondern ein Unbeteiligter, so der aus der dritten Person nacherzählt, was wir eigentlich gerade sehen. So. Ich meine, klar, in dem Film geht es auch um die Verschiebung von Zeitebene, und das finde ich auch der Effekt dieses Kommentars finde ich immer so wahnsinnig spannend. Ich weiß auch nicht genau, was es genau ist, was diesen Reiz da eben dann ausmacht, aber vielleicht ist es einfach, dass man so beides gleichzeitig, also die Offenheit einer gegenwärtigen Handlung, aber gleichzeitig schon die Einfassung in eine klare so narrative Struktur, die durch den Kommentar reinkommt, und dass die Figuren quasi einerseits quasi ihr Leben immer noch so leben müssen, aber dass andererseits so die Bedeutung, die dieser einzelnen Szene gegeben wird in der Zukunft, eigentlich schon feststeht, so dass irgendwie die Offenheit und die so Sinnhaftigkeit irgendwie parallel laufen. Das fand ich, das ist ein toller Effekt, der sich auch über den Film nicht verliert. So.
Zu diesem Off-Kommentar beziehungsweise dieser Romanerzählerstimme. Mich hat das irgendwie so extrem an alte Erich Kästner-Filme erinnert. Und das war irgendwie auch ein interessanter Effekt, wenn man diese Stimme hat, die ja irgendwie schon was sehr Antiquiertes hat, auch so diese die Art, wie die Sätze geschrieben sind, so dieses Romanhafte. Und dann sozusagen moderne französische Polizeisirenen, das alles sozusagen mischt sich zu einem Tonbild, das irgendwie überhaupt nicht mehr ja, klar verortbar ist. Irgendwie. Und auch das ist wieder dann sowas Geisterhaftes.
Nur ganz kurz zum Erich Kästner. Es ist tatsächlich, wenn man sich den Film Das fliegende Klassenzimmer mal anschaut, ich will es da jetzt nicht zwar, aber ich meine, wie, da ist ja auch die Erich Kästner-Stimme und wie die dann quasi später im Film nochmal eingebunden wird, ist das durchaus ähnlich in dem Film.
Ja, also der Voice-Over ist, glaube ich, das, mit dem ich am meisten Probleme hatte. Also da ist auch wieder Problem zu viel gesagt, aber also ich mag, glaube ich, Voice-Over allgemein nicht, weil ich mir denke, das Kino hat irgendwie andere Stärken, als irgendwie Leute aus dem Off reden zu lassen. Und dann ist es halt auch noch die Stimme von Matthias Brandt gewesen, nichts gegen Matthias Brandt, aber das ist irgendwie auch so ein Raunen gewesen und so ein Sprechen, das sich irgendwie selbst so beim Sprechen sehr gefällt.
Wobei man ja schon sagen muss, was glaube ich jetzt noch nicht gesagt wurde, dass dieses Voice-Over ja durchaus auch häufiger gegen das Bild arbeitet. Was dieses Voice-Over, glaube ich, auch dafür, genau, beides. Es gibt halt auch tatsächlich nacherzählte Szenen, aber es wird auch sehr oft dagegen gearbeitet und das, finde ich, macht das dann halt auch wieder sehr spannend.
Ich würde das nicht dagegen arbeiten nennen, glaube ich. Also ich glaube, dass das schon zusammenarbeitet irgendwie in der Form, die da, also ich habe nicht das Gefühl, dass zwischen diesem Off-Kommentar oder dieser Romanstimme und dem Bild ein Konflikt herrscht, sozusagen.
Naja, aber... Also die verhandelten Tat oder die Tat, was im Bild passiert, widerspricht an mehreren Stellen offensichtlich dem Gesagten.
Es widerspricht ihm so in Details. So, aber nicht im
aber schon auch bedeutenden Details. Mir fällt jetzt tatsächlich ad hoc nichts ein, aber...
Ich glaube auch, dass das an der Stelle wahrscheinlich für unsere Zuhörer weniger entscheidend ist, ob wir jetzt uns über Beispiele hier austauschen an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob Philipp noch zu diesem Thema was sagen will.
Ich meine, vielleicht als Letztes, weil ich meine, klar, also der Effekt des Voice-Overs ist ein bisschen das Melodrama abzuwürgen, in dem Sinn, dass es halt auch die sag ich mal, Unvorhersehbarkeit dieser Situation ein bisschen abwirkt, weil es halt auch der Effekt ist, es ist schon drüber nachgedacht und das Geschehene ist schon irgendwie eingeordnet worden. Aber ich finde, gerade das ist auch ein großartig melodramatischer Effekt, wenn man so will. Ich werde da immer quasi sentimental mitgenommen durch diese Hemmung, die dadurch, oder weiß ich nicht, Klarheit, die da irgendwie entsteht.
Aber ich finde, es bricht schon recht absichtlich die Illusion. Es gibt ja ein paar Mal so Stellen, wo es zum Beispiel heißt, sie streicht sich übers Auge und man sieht sie halt und sie streicht sich nicht übers Auge. Und ich hatte mal den Eindruck, da will der Film sagen, okay, das ist jetzt das Buch und im Buch streicht sie sich übers Auge und ich zeige sozusagen, dass das zwei verschiedene Ebenen sind und zeige eben, dass der Film, den ihr gerade seht, auch nur gebaut ist.
Aber das ist vielleicht auch nur asynchron und kein Gegeneinander. Vielleicht ist der Film einfach nur eine Szene zu spät. Und der hat es nicht mehr gesehen, dass es sich ans Auge fasst. Aber ist es vielleicht führt uns das jetzt auch nicht
so ein bisschen zu weit, würde ich, glaube ich, auch an der Stelle sagen. Und wir müssen, also so toll dieser Film ist, müssen wir auch noch über ein paar andere Filme reden. Deswegen würde ich jetzt mal weitergehen. Wir haben gerade den dritten Wettbewerbsfilm des heutigen Tages alle zusammen gesehen. Eva von Benoît Jacquot, auch einem Stammkunden der Berlinale. Und Lukas sagt vielleicht kurz mal, was so in etwa da passiert in diesem Film.
Ja, in Eva geht es um einen jungen Mann, der zu Beginn des Films an einen Text kommt eines Autors. Dieser Autor stirbt und er veröffentlicht diesen Text sozusagen unter seinem Namen, wird dann dadurch sehr berühmt und soll einen zweiten Text schreiben. Und dieser zweite Text soll ein Thema verhandeln, das ihn gerade selber in seinem Leben sozusagen beschäftigt. Und zwar geht es darum, dass er eine Edelprostituierte trifft, Eva, die titelgebende Eva, gespielt von Isabelle Huppert, die es ihm da auf eine ganz besondere Art und Weise antut. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal vielleicht so als Prämisse, genau.
Gut, dann frage ich doch vielleicht erstmal Philipp, was hältst du noch in dem Film?
Ja, also ich meine, ich finde, man kann auch eigentlich inhaltlich gar nicht groß mehr darüber sagen als Lukas. Also Eva tut es der Hauptfigur an, aber was es ist, ist eigentlich überhaupt nicht klar. Also ich meine, ist er jetzt, also die Prämisse an sich ist zwar, fand ich wahnsinnig fad. Ich meine, das erstmal Gute an dem Film. Also eben jemand, der sich für einen anderen Autor ausgibt und dann Erfolg hat und dann irgendwie schauen muss, quasi, dass er das zweite Werk irgendwie hinkriegt, obwohl er kein Talent hat. Das ist irgendwie eine Standardprämisse so ein bisschen. Der Film quasi entwickelt sich aber nicht so, wie man das vielleicht erwarten würde, aber er entwickelt sich eigentlich auch gar nicht. Also er entwirft so diese vage Konstellation, dass er der Schriftsteller will irgendwas von Eva, ist er verliebt, begehrt er sie, will er sie nur benutzen, um irgendwie Material für sein Stück zu haben. Der Film macht es nicht klar, er entwirft lauter Situationen, wo halt irgendwie Isabelle Huppert irgendwie, sag ich mal, ihn angepisst anschnauzt und er schaut irgendwie betröppelt durch die Gegend und das war's dann. Und so Szenen reihen sich nach und nach aneinander. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich so, was der Gedanke dahinter war, wo man jetzt hier das Interesse irgendwie festmachen könnte. Es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen der Film, der wird irgendwie so gedreht in der Erwartung, okay, da wird dann geschrieben, ja, Paraderolle für Isabelle Huppert, aber irgendwie, da ist nichts, womit sie arbeiten kann. So, also sie...
Da würde ich auch einhaken, das ist für mich auch so der erste Film seit langem mit Isabelle Huppert, den auch selbst Isabelle Huppert irgendwie nicht sozusagen nicht retten kann und nichts irgendwie hinzufügen kann, auch wenn sie natürlich wieder ganz gut gecastet ist, weil auch Isabelle Huppert jemand ist, der sozusagen in jedem Film ja auch irgendwie so ein eigenes, so was Widerständiges mit reinbringt und hier spielt sie halt auch eine Frau, die sozusagen sich nicht für die Fiktion vereinnahmen lässt. Aber letztlich ging es mir so von der Filmerfahrung her da eigentlich genauso wie Philipp. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Michael?
Eva, so heißt Isabelle Huppert in dem Film, hat sehr, sehr tolle Visitenkarten. Das ist dann ihr Name und das V ist nach unten gerutscht und rot eingefärbt und sieht also aus wie eine brennende Muschi. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten, also ich mag Jaco eigentlich ganz gerne. Der hat ja schon seine letzten Filme im Wettbewerb gezeigt und ich finde, das sind immer so sehr solide Arthouse-Filme, die schon gut gemacht sind und halt irgendwie so keinen konkreten oder irgendwie so leicht erkennbaren Stil haben und deswegen vielleicht leicht untergehen, aber mir trotzdem immer recht stark vorkommen. Der hat mich jetzt auch nicht so wirklich überzeugt. Ich fand, er hat so ganz vielversprechend angefangen und ich war mir lange auch nicht sicher, in welche Richtung es geht, und das ist ja eigentlich immer ganz spannend, wenn man wissen will, wie es weitergeht. Am Anfang sah das noch so aus, als würde es eher so um die Parallelen gehen zwischen Gaspar Ulliel und Isabelle Huppert, weil er sich am Anfang auch prostituiert hat. Also es gibt eine Vorlage.
Ist das so klar? Also mir war das nicht klar. Ist er ein Prostituierter oder ist er ein Pfleger, der von diesem alten Schriftsteller, der dann stirbt, quasi angefragt wird, mehr oder weniger, oder bedrängt wird?
Das war mir am Anfang auch nicht hundertprozentig klar, aber es gibt später nochmal eine Szene im Zug, wo ihn dieser andere Typ anspricht und zu ihm sagt, arbeitest du noch für diese Frau? Nein, sie ist tot. Und das wirkt auch alles so ein bisschen dubios. Und es ist schon klar, dass das eigentlich auch so ein Prostitutionsring ist. Und da fand ich eben noch ganz interessant, dass diese Figuren jetzt irgendwie nicht so als Oppositionen gesehen werden, sondern scheinbar erstmal einander gegenübergestellt werden. Es gibt da irgendwie so eine sehr ähnliche Einstellung in der Badewanne, die dann nur spiegelverkehrt ist. Und irgendwie beide sind auch ziemlich eigentlich gewöhnlich, sage ich mal, aber versuchen halt sich irgendwie so vornehm zu geben und durchschauen sich auch gegenseitig nicht. Und das hat mir auch ganz gut gefallen, aber es geht dann doch in so eine relativ öde Richtung, dass er sie einfach dafür bestrafen will, dass sie ihn nicht zurückliebt. Und ja.
Podcasten.
Ich habe dem, glaube ich, eigentlich auch wirklich gar nichts hinzuzufügen. Also das, was du gesagt hast, Michael, dass sie sich im Prinzip nicht wirklich gegenüberstehen, ist auch, glaube ich, irgendwie so das Problem, weswegen der Film halt so ausfließt. Halt. Also das, ich habe das Gefühl, man wartet sehr lange auf irgendwas, was halt wirklich tatsächlich nicht eingelöst wird. Und es hält einen eine gewisse Zeit bei der Stange. Und dann ist mir nicht klar geworden, was denn nun genau, worauf das nun hinauslaufen soll oder worauf es nun hinausläuft, und so geht es dann im Prinzip auch irgendwie zu Ende, keine Ahnung.
Ja, und so mit dieser Ratlosigkeit, glaube ich, sind wir alle irgendwie ein bisschen beschäftigt oder hoffentlich nicht mehr allzu lange mit beschäftigt. Jetzt machen wir noch eine kurze Runde, in der einzelne Leute von uns Filme vorstellen, die sie gesehen haben, die auch vielleicht nicht alle anderen gesehen haben. Philipp wollte was erzählen über den ersten Wettbewerbsfilm heute Morgen.
Ja, also ich glaube, also da bin ich in dieser Runde der Einzige, bis auf Olga, die, glaube ich, gerade den Text schreibt. Also ich will da gar, also der Dovlatov, das ist der erste Wettbewerbsfilm von heute, eine Biografie oder halt fünf Tage aus dem Leben des russischen Autors, sowjetischen Autors Dovlatov, der eben in der Sowjetunion nicht publizieren konnte und nach dem Fall der Sowjetunion ein Millionenpublikum gefunden hat, von Alexei German Junior. Ich war ja halbwegs, also so ein bisschen interessiert, was German aus diesem Stoff irgendwie macht. Es ist dann nicht wirklich viel. Also es ist halt lange Dialogszenen, wo halt der Autor irgendwie mit einem so süffisanten Lächeln oder melancholischen Blick in der Ecke steht und irgendwie nur darüber redet, dass er nicht publizieren kann, ohne dass der Film wirklich dieses Dilemma in irgendeiner Form greifbar macht oder sich wirklich damit auseinandersetzt. Also man hat das Gefühl, German ist nicht wirklich so großartig was eingefallen und stattdessen quasi betont er nur das Offensichtliche mit großer Emphase und das war dann doch irgendwie sehr ein bisschen uninteressant.
So, dann haben Lukas, Carsten und Michael noch einen Film aus dem Panorama gesehen, den sie, glaube ich, auch empfehlen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Lukas?
Ja, und zwar THF, Zentralflughafen, ja, von Karim Aynous. Das ist ein Dokumentarfilm über die Notunterkunft für Geflüchtete auf dem Tempelhofer oder ehemaligen Tempelhofer Flughafen in den Hangars. Und das ist ein Film, der ja die ganze Zeit eigentlich in diesen Hangars spielt und auf dem Tempelhofer Flugfeld eben auch, dass er mittlerweile offen ist. Für mich war das eine sehr interessante Erfahrung, weil ich auch direkt neben diesem Feld wohne und das schon ein Film war, der sozusagen so nah vor meiner eigenen Haustür gespielt hat, dass ich in jeder Einstellung mich hätte selber sehen können und das wäre kein Wunder gewesen. Das hat mich da irgendwie auf eine interessante Art und Weise doch mit diesem Film verzahnt. Und da geht es ja irgendwie dann doch auch so um das andere. Und ich selber war aber da sozusagen sehr integriert irgendwie. Ich weiß nicht, also ihr habt sicher da auch noch was dazu zu sagen, deswegen sage ich jetzt vielleicht erstmal nichts mehr.
Ja, mir hat an dem Film sehr gut gefallen, dass er diese Außenperspektive einnimmt. Also er fängt an damit, dass es eine historische Führung durch dieses alte Flughafengebäude gibt und da erfährt man etwas über die Geschichte und der ganze Film ist strukturiert durch die Tagebucheintragungen von einem jungen Syrer, der Ibrahim heißt und dort lebt. Und das heißt, also man guckt eigentlich immer so ein bisschen von außen und immer so ein bisschen als Fremder auf diesen Flughafen Tempelhof. Und mir kommt schon so vor, als würde man deswegen auch andere Sachen sehen. Also es ist irgendwie so ein sehr zerstreuter Blick des Films. Und also er interessiert sich für viele Details, die auch eigentlich gar nicht so zum Thema passen, wenn man das so nennen möchte. Also es gibt zum Beispiel einmal eine Szene, wo die Security eine Kontrollfahrt übers Feld macht und einen Fuchs entdeckt. Das ist irgendwie so eine sehr schöne Szene. Und auch so wie er mit den Flüchtlingen umgeht, das sind halt keine Leute, die er irgendwie übergriffig behandelt oder die er von denen er ein Schicksal hören möchte, sondern er beobachtet immer so ein bisschen distanziert, auch bei eher nebensächlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel beim Shisha-Rauchen und Rumalbern. Und ich finde, dadurch entsteht ein ganz schönes Gefühl in dem Film.
Das würde ich im Prinzip genauso sagen. Ich finde, das sehr Schöne an dem Film ist, dass er eigentlich alle Gegenstände, ob es nun die Hobby-Imker sind, die Stadtfüchse, die nachts auf dem Feld rumlaufen und verscheucht werden, oder auch halt die Flüchtlinge im Hangar, im Prinzip gleichwertig behandelt. Es läuft halt alles so nebeneinander und fügt so diesen Gesamtkosmos aus Freizeitfläche und Notunterkunft und so halt sehr schön zusammen, ohne dem halt direktes Label aufdrücken zu müssen. Und das, finde ich, macht irgendwie die Faszination dieses Films auf.
Alles klar, ja, Zentralflughafen THF läuft im Panorama und ich glaube, damit sind wir auch für heute erstmal durch und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
Tschüss. Tschüss.